Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur allerneuesten Folge des Premier League Podcast. Mein Name ist Leon Kaminski.
Und meiner Robin Held.
Und heute wartet etwas ganz Besonderes auf euch. Wir haben uns nämlich dazu entschlossen, einen Jahresrückblick zu machen des Geschehens in der Premier League, da sich das Jahr 2020 zum Glück für die meisten endlich dem Ende entgegenneigt. Gehen wir insbesondere auf das Jahr 2020 und das Geschehen in der Premier League ein. Und wir starten trotzdem noch mit dem vergangenen Spieltag, mit dem 16. Spieltag. Und ich finde, das ist auch heute eine gute Gelegenheit, da nicht so viel drüber zu sprechen, weil allzu viel ist da jetzt nicht passiert.
Ne? Ja, da haben sie uns einen Gefallen getan, weil irgendwie alle Teams keine Tore schießen wollten. Und alle Teams haben sehr defensiv zurückhaltend gespielt. Also wenn man hier mal auf die Übersicht geht, dann hat kein Team mehr als ein Tor gemacht, außer Leeds, die es mal wieder geschafft haben, West Brom mit 5:0 abzuschießen.
Genau, wie du sagst, kein Team schießt mehr als ein Tor. Die Ergebnisse des Spieltags lauteten Crystal Palace gegen Leicester 1:1, Chelsea gegen Aston Villa 1:1, Brighton verliert zu Hause gegen Arsenal mit 0:1, Southampton und West Ham trennen sich 0:0, dann eben besagtes Spiel, West Brom verliert zu Hause gegen Leeds mit 0:5, unglaublich, Burnley gewinnt zu Hause gegen Sheffield United mit 1:0, Man United gewinnt durch einen Treffer in der Nachspielzeit gegen die Wolverhampton Wanderers mit 1:0 und Newcastle holt zu Hause ein Unentschieden gegen Klopps Liverpool. Irgendwas Besonderes noch?
Nicht viel. Es ist auffällig, dass die Teams so ein bisschen anscheinend ihre Taktik wechseln, also durch diese lange Belastungsphase des Jahres und durch die vielen Spiele jetzt rund um den Jahreswechsel scheinen die Teams so ein bisschen die Wolves-Taktik zu kopieren. Also die Wolves spielen ja schon seit Ewigkeiten so, dass sie in der ersten Halbzeit sehr abwartend spielen und dann in der zweiten versuchen, das Tempo zu erhöhen und dann da im Vergleich zur ersten Halbzeit, wo sie fast nur über Konter kommen, auch das Spiel zu machen. Und das scheinen jetzt viele Teams zu adaptieren, weil es eben in dieser hohen Belastungsphase vorteilhaft ist.
Aber es ist schon auffällig, dass die Spiele immer sehr, sehr eng sind und auch kein Team viele Tore schießt. Meinst du, das ist jetzt ein Trend, der sich noch weiterziehen wird oder wird er auch wieder verfliegen?
Ich befürchte, dass das die nächsten Spieltage noch uns blühen kann, gerade jetzt, wenn es überhaupt weitergeht, ne, da komme ich später noch zu. Ist es so, dass die Teams jetzt irgendwie mit den Kräften haushalten müssen, sie werden viel rotieren und ich glaube, dass dann die Spielqualität einfach nicht so hoch sein kann wie am Anfang einer Saison.
Auf jeden Fall. Jetzt ist ja auch gerade die Diskussion in England, ob man die Saison nicht unterbrechen sollte aufgrund der Corona-Lage in England mit auch immer mehr infizierten Spielern im Moment. Was hältst du davon?
Ja, natürlich wollen wir alle nicht, dass die Saison unterbrochen wird, aber wenn wir uns jetzt den Spieltag anschauen, dann wurden zwei Spiele abgesagt, nämlich Everton gegen City und Tottenham gegen Fulham. Und wenn das jetzt gang und gäbe wird, dass jeden Spieltag zwei, drei Spiele nicht stattfinden können, dann hat das einfach keinen Sinn.
Ja, viele Trainer forderten ja vor allem die Unterbrechung. Da ist namentlich zu nennen auch Sam Allardyce, der neue Trainer von West Brom, die ja im Moment viele gute Resultate holen, jetzt aber allerdings 0:5 verloren haben gegen Leeds. Und ich finde, das sollte man auch kurz einordnen zumindest. Also so eine Unterbrechung hilft natürlich meistens den Mannschaften, die im Moment nicht ganz so gut drauf sind. Man erinnert sich im letzten Jahr noch an Mannschaften wie West Ham, wie Aston Villa, die vor der Corona-Unterbrechung gar nicht richtig in Gang kamen und sich dann fangen konnten in der Pause, gute Sachen trainieren konnten, defensiv stabiler wurden und dann nach der Pause auch deutlich stärker zurückkamen und schwieriger zu schlagen waren. Also meinst du, das ist auch so ein bisschen der Grund dafür, dass Trainer von Mannschaften, die unten drin stehen, das fordern?
Ja, auf jeden Fall. Erinnert mich so ein bisschen an die Safety-Car-Phase beim Formel 1, wenn das Feld nochmal enger zusammenrückt. Also irgendwie kann das immer eine Chance sein für die, die hinten stehen und die, die formschwach sind, viele Verletzte haben, viele infiziert haben, ist das sicherlich eine Chance, ja.
Wir wollen es auch keinem unterstellen, aber natürlich könnte es hilfreich sein für Mannschaften, die da unten drin stehen, ne?
Auf jeden Fall.
So, dann kommen wir jetzt zu dem eben schon angesprochenen und zwar zum Team of the Year. Wir haben uns da vorher mal zusammengesetzt und haben uns eine Elf ausgesucht, die für uns 2020 herausragend war. Sind auch einige Überraschungen dabei.
Auf jeden
und
Fall.
Vielleicht willst du mal anfangen, ganz hinten.
Genau, im Tor haben wir uns entschieden für Alisson. Also ich glaube, da hatte man eigentlich keine Wahl. Nochmal ganz kurz, um es in Erinnerung zu rufen. Liverpool hat ein herausragendes Jahr 2020 gespielt, die Champions League gewonnen, die Liga gewonnen, einfach ein Riesenjahr gehabt. Und Alisson ist da zu nennen, weil er der Rückhalt war und vielleicht sogar der Schlüsselspieler.
Ja, für mich war er einfach der Schlüsselspieler zur Meisterschaft, weil jedes tolle Team, jedes Top-Team, jedes Team, was eine Meisterschaft gewinnen will, braucht einfach diesen starken, diesen verlässlichen Rückhalt, auch für die Defensive. Die Viererkette spielt ja einfach sehr viel sicherer, wenn hinten drin ein guter Torwart steht. Und man erinnert sich noch an die Torhüter vorher bei Liverpool. Da war dann Adrian, Karius zum Beispiel. Das sind jetzt keine Top-Torwerte, ne?
Ja, alle sehr unglückliche Zeit gehabt. Aber mit Alisson haben sie jetzt anscheinend den Glücksgriff gelandet, den sie so lange gesucht haben. Und wenn man auch zurückdenkt in der Meistersaison, wie viele enge Spiele sie gewonnen haben, dann brauchst du eben den Torwart, der dann auch in der einen Situation, wie Neuer es bei Bayern lange schafft, dann in dieser einen Situation, wenn er gefordert wird, da zu sein.
Und Alisson ist ja auch einfach ein richtig guter Torwart, da muss man nicht drüber reden. Der hält Bälle, die wahrscheinlich weniger halten würden in der Liga, der ist wahnsinnig sicher, der hat ein gutes Passspiel, der kann gut aufbauen. Also eine ganz sichere Bank für Klopp. Hat er ja auch viel Geld investiert, weil ich glaube, er wusste auch schon, wie wichtig diese Position sein könnte, ne?
Ja, er hat mal im Interview gesagt, hätte er gewusst, wie gut er ist, hätte er noch mehr Geld für ihn ausgegeben. Also ich glaube, dass selbst die Erwartungen, die da waren, die großen, hat er noch übertroffen und er ist der absolute Rückhalt der Mannschaft.
Liverpools Meisterschaft spiegelt sich auch in unserer Viererkette wieder. Da sind drei der vier Akteure eben Klopps Spieler und zwar hinten rechts natürlich ganz klare Kiste mit Alexander-Arnold, ne?
Ja, Riesenspieler. Also gerade bei Liverpool sind ja die Außenverteidigerpositionen sehr wichtig. Dadurch, dass die Flügelspieler relativ eng spielen, haben die oft die langen Wege auf außen, können über viele Flanken eine neue Varianz ins Spiel bringen. Und also bei den Außenverteidigerpositionen müssen wir nicht lang reden. Das ist Liverpool-Sache.
Dessen ist man sich häufig gar nicht so bewusst, wie viel Liverpool wirklich offensiv über die Außenverteidiger kommt. Dementsprechend ist auch schon ganz klar, wer auf der anderen Seite verteidigt. Links hinten spielt nämlich Andy Robertson, genauso wie Alexander-Arnold, ein riesiger Faktor für Liverpool im Offensivspiel, ne?
Ja, absolut. Also auch irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal von Liverpool. Also ich kenne kein Team, die so abhängig sind von ihren Außenverteidigern und die so viel die Außenverteidiger mit ins Offensivspiel einbinden.
Also ich glaube, auch wenige hätten Robertson die Entwicklung zugetraut, die er genommen hat. Kam ja von Southampton für relativ wenig Geld und hat sich da einfach ja, gut eingelebt in Liverpool. Hat eine wahnsinnig starke Mentalität. Ich bin jetzt nicht sein größter Fan von seiner Art auf dem Spielfeld, aber ja, ich glaube, jeder Fan würde sich freuen, wenn er in seiner Mannschaft spielt. Ne?
Ja, er hat ja auch ein bisschen dieses Drecksack-Gehen, dieses genau, Kämpfer-Gehen, das macht er sehr gut und ist dann eben auch im Vergleich zu Trent hinten vielleicht noch einen Tacken stabiler, dafür offensiv nicht ganz so gut wie Alexander-Arnold, aber beides herausragende Spieler.
Aber was die beiden auch laufen, ne? Also die laufen jedes Spiel die Linie rauf und runter. Dieses Laufpensum ist einfach unvorstellbar für die meisten. Unglaublich.
Ja, aber sie müssen es eben auch machen, weil dadurch, dass sie so viel offensiv spielen, müssen sie die Wege zurück machen, weil du kannst auch, wenn Henderson sich in die Dreierkette dann zurückfallen lässt, brauchst du die langen Wege, weil du kannst nicht 3 gegen 3 verteidigen hinten.
In der Innenverteidigung spielt dann auch noch ein Liverpool-Spieler, natürlich wenig überraschend, Virgil van Dijk, der ja im Moment verletzt ist, aber einen riesigen Anteil an der Meisterschaft hatte. Ich denke, ohne ihn wäre das unvorstellbar gewesen, weil er ist ja einfach der Kommunikator, der Leader hinten. Ne?
Ja, er ist der Abwehrchef. Es gab ja auch in seiner Meistersaison immer diese wilden Statistiken, dass keiner an ihm vorbeidribbeln konnte. Ja. Und wo dann einzelne Spieler behauptet haben, dass sie doch an ihm vorbeigedribbelt wären. Aber allein, dass diese Diskussion aufkam, ja, zeigt ja, wie stark er war.
Kam ja für über 80 Millionen aus Southampton. Damals haben ja nur viele die Augen verdreht, für einen Innenverteidiger so viel Geld auszugeben. Aber er hat ja auch eigentlich diesen Trend eingeleitet, dass immer mehr Trainer bereit sind, für Verteidiger mehr Geld auszugeben, weil sie seit Van Dijks Erscheinung in Liverpool erkannt haben, wie wichtig hinten ein Führungsspieler ist. Ne?
Ja, so langsam scheint sich Peps Taktik, viel Geld für Verteidiger auszugeben, für die breite Masse auch attraktiv zu machen. Weil diese defensive Stabilität, die wir jetzt bei Liverpool sehen, die ist der absolute Schlüssel, um an diese ganz, ganz, ganz Top-Mannschaften dran zu kommen, weil du nur mit dieser defensiven Grundstabilität um die ganz großen Titel mitspielen kannst.
Die Bayern haben es ja auch kopiert, ein paar Jahre danach, als sie Hernandez ebenfalls für über 80 Millionen von Atletico losgeeist haben. Die Wirkung ist nicht ganz vergleichbar
nicht
mit
Stefan van Dijk. Ne? Nee, da weiß man ja immer noch nicht, wo man ihn aufstellen soll, aber lass uns über den zweiten Innenverteidiger sprechen. Das ist nämlich ein alter Bekannter aus der Bundesliga, der für Bremen und Gladbach unterwegs war, nämlich Yannick Vestergaard. Vielleicht eher ein überraschender Tipp von uns. Aber die zweite Innenverteidigerposition in der Premier League war und vielleicht für uns das Schwierigste, da einen Spieler zu finden, der herausstach.
Ja, also es hat sich eigentlich keiner so aufgedrängt wie Van Dijk. Man hätte noch über Cody sprechen können, über Minks von Aston Villa. Aber wir sind da für Vestergaard, haben uns da entschieden. Das ist auch einfach ein wahnsinnig körperlicher Spieler mit seinen fast 2 Metern. Nach Standards ist der unglaublich gefährlich. Da kommen wir nachher auch noch drauf zu sprechen bei einer weiteren Position in unserem Team. Aber defensiv hat er sich für mich auch sehr gut entwickelt seit seinen Bundesliga-Zeiten und ist in der Southampton-Defensive auch eine ganz, ganz sichere Bank mittlerweile.
Ja, Riesenspieler. Vielleicht noch ein bisschen zur Statistik. Er ist 1,99 Meter groß, ja. Hat jetzt in 55 Premier League-Spielen immerhin 4 Tore gemacht. Also auch ein sehr kopfballstarker Spieler. Ja. Und ich glaube, dass ihm dieser Spielstil in England allgemein sehr entgegenkommt. Also bei Gladbach hat man immer kritisiert, dass er unbeweglich war, zu langsam, dass man mit ihm nicht hoch stehen konnte. Aber dadurch, dass Southampton eher defensiv steht, eher tief steht, ist er eine Bank. Er fängt die Flanken ab. Er ist auch im Aufbauspiel nicht schlecht. Das hat man schon in Gladbach gesehen, die langen Bälle. Er ist da sehr sicher im Aufbauspiel und ein super Spieler.
Ja, steht ja auch so ein bisschen sinnbildlich für die Entwicklung, die Southampton unter Ralf Hasenhüttl genommen hat. Da gab es ja damals diese krachende Niederlage gegen Man City. Und Hasenhüttl war da ganz kurz erst im Amt bei Southampton. Und der stand ja schon wieder fast vor dem Rauswurf, hat sich dann allerdings gefangen. Und Vestergaard ist da einfach der Rückhalt, den man da braucht in der Innenverteidigung. Und wie du sagst, fast 2 Meter groß. Aber sein Aufbau, finde ich, hat sich auch verbessert von hinten. Der kann auch mal einen gepflegten Ball hinten rausspielen mittlerweile, ne?
Ja, genau. Und gerade die Diagonalen, die langen Bälle hinter die Abwehr, die kann er auch. Also das sieht man immer mehr. Auch in der Premier League werden die mehr eingestreut mit gegenläufigen Bewegungen der Stürmer. Und wenn du eben so einen Spieler hast wie Vestergaard, der die Dinger punktgenau hinter die Abwehr chippen kann, ist das ein Trumpf.
Ja. Wir haben uns im Folgenden dann für ein 4-3-3 entschieden. Das heißt, jetzt kommen 3 Mittelfeldakteure. Und dementsprechend braucht es auch nur einen Sechser, einen tiefsitzenden Sechser. Und der hat es bei uns auch in sich. Ist eine kleine Überraschung, denke ich mal, ne?
Ja, wieder Southampton, es ist Ward-Prowse. Also hatten wahrscheinlich nicht alle auf dem Zettel, ist auch eher ein Außenseiter-Tipp. Also vielleicht hätte man da auch noch andere Spieler nehmen können. Aber wir wollten eben mit ihm gehen.
Ja, ich denke, also über Hendersons Rolle bei Liverpool muss man sich nicht unterhalten. Er ist der Kapitän, hat Liverpool zum Titel geführt. Aber Ward-Prowse wollten wir nehmen, weil es nicht so offensichtlich war. Und ich finde, es ist ein Spieler, dem man sehr gerne zuguckt. Er hat eine wahnsinnig tolle Ballbehandlung, ist dreckig im Zweikampf, wie ganz Southampton. Und seine Standards sind hier einfach unglaublich, ne?
Ja, für das Team extrem wichtig. Vielleicht auch, wenn man jetzt so eine Achse bei Southampton bilden möchte, dann ist das Vestergaard, Ward-Prowse und Ings. Also super Spieler im Zentrum. Und Ward-Prowse hat gerade mit seinen Standards und mit seiner Intelligenz großen Einfluss darauf, dass bei Southampton so gut läuft.
Wenn man sich seine Standards mal anguckt, dann fällt einem häufig auch diese komische Schusstechnik auf, die er hat, weil er schneidet den Ball wirklich so ganz kurz mit seinem Fuß und kippt dann auch seinen Fuß so ab. Also das ist keine flüssige Bewegung, das ist so ganz so eine stockende Bewegung, die dem Ball aber so eine komische Flugbahn häufig gibt. Also ganz toll und faszinierend und er hat sich da auf jeden Fall was ausgedacht, ne?
Ja, absolut. Und er kann eben auch gute Flanken schlagen. Also es ist nicht nur so, dass er nur direkte Freistöße kann. Es fallen auch viele Tore nach seinen Freistößen, die er gut mit Schnitt vors Tor bringt.
Seine beiden Partner im Mittelfeld in unserer Elf überraschen dann eher weniger. Auf links ist er natürlich zu nennen als linker Achter Bruno Fernandes, ne?
Ja, haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen. Die Zahlen sprechen für sich. Unfassbar viele Tore gemacht, viele Vorlagen. Ist ja erst seit Januar da, aber genau in diesem Jahr hat er voll eingeschlagen und alle Erwartungen übertroffen.
Ja, wahnsinnig wichtig für Man U, gar nicht mehr wegzudenken. Und einfach ein wahnsinnig toller Spieler, der wie gesagt immer gefährlich ist und dementsprechend auch ein absoluter No-Brainer bei uns. Willst du mit dem rechten Achter weitermachen?
Absolut. Ja, auch keine Überraschung. Es ist De Bruyne. Ich denke, das sind 2 Spieler, die muss man einfach nehmen. De Bruyne mit seinem Spielstil sowieso seit Jahren der prägende Spieler, der das Zehnerspiel irgendwie nochmal auf ein neues Level gebracht hat mit seinen Vorlagen. Er ist ja der Assist-König.
Absolut. Was mir auch immer auffällt bei ihm, sind seine ganz tiefen Flanken. Der schlägt häufig Flanken aus unmöglichen Positionen. Zum Beispiel kurz nach der Mittellinie nimmt er den Kopf hoch und schaut, wo respektive Aguero oder Gabriel Jesus sich gerade aufhalten. Sie wissen immer sofort, wann er flankt und laufen dementsprechend rein. Also diese ganz frühen Flanken sind eine Waffe von De Bruyne, ne?
Ja, genau, diese Halbraumflanken, die wir auch von Arnold oder Robertson kennen, die sind ja in der Bundesliga zum Beispiel im Vergleich eher verschrien. Da gilt das immer als einfallslos oder weil die nur rausgeköpft werden. Aber wenn du eben so einen Spieler hast wie De Bruyne, der die so perfekt timet und auch flach spielen kann, dann ist das eine Waffe.
Nee, ist einfach ein wahnsinnig starker Spieler, den, glaube ich, jeder Trainer auf der ganzen Welt gerne in seinem Team hätte, weil er einfach eine Kreativität mitbringt, die nur wenige Mittelfeldspieler haben, ne?
Ja, absolut, ein Riesenspieler.
Ja, dann geht's jetzt weiter mit unseren Außen. Wir haben 2 Außen natürlich, wie es im 4-3-3 so üblich ist. Und auf rechts gehen wir da auch mit einem Meister mit, und zwar Mo Salah.
ja, vielleicht der beste Offensivspieler von Liverpool, wenn man bei diesen Top 3 vorne da einen herausheben möchte, der wirklich immer Leistung bringt. Also er übernimmt auch Verantwortung, schießt die Elfmeter, macht die wichtigen Tore, trifft immer wieder zum 1:0, keine Diskussion.
Ganz kurze Frage, bist du ein Salah-Fan eigentlich?
Jein, also sein Spielstil ist irgendwie, man kann das nicht so richtig greifen. Also ich finde, so ein Sterling oder ein Mahrez, das kannst du eher beschreiben, wie er spielt. Ich glaube, Salah ist sehr vielseitig in dem, wie er auftritt. Also ja, er hat diesen klassischen Move, ein bisschen wie Robben, nach innen zu ziehen, mit links zu schießen. Aber er kann eben viel mehr. Er ist auch gut auf dem schwachen Fuß mit Flanken. Er kann sehr viel, aber irgendwie ist er so vielschichtig, dass es für mich schwerfällt, irgendwie ihn so zu beschreiben.
Was findest du seine größte Stärke, wenn man das so in einem Attribut festhalten müsste?
Dann ist das sein Spiel im letzten Drittel. Also die Pässe, die er spielt, die Entscheidung, die er trifft, ist einfach immer richtig. Also er kommt ja nicht darüber, dass er irgendwie viel schneller ist als der Gegner, sondern er trifft einfach immer die richtige Entscheidung und ist auch im Abschluss sehr stark.
Genau, wie du sagst, für mich ist es der Abschluss vor allem, weil er steht ja häufig gar nicht mal so nah vor dem Tor, aber in den entscheidenden Szenen ist er häufig dann im Strafraum und sein Abschluss ist für mich wahnsinnig stark, hat einen guten Abschluss mit links, der auch meistens sehr präzise und sehr hart ist. Und er macht ja auch einfach wahnsinnig viele Tore, ne?
Ja, absolut. Also er schießt ja auch aus Situationen, wo die meisten nicht schießen würden, wo er dann mal durch die Beine schießt oder ins kurze Eck. Und ja, die Dinger lohnen sich.
Ist auch gerade Torschützenkönig in der aktuellen Saison mit 13 Toren. Und das als Außenspieler, ne? Also das ist ja einfach eine Komponente, die man aus Klopps Spiele gar nicht mehr sich wegdenken könnte.
Nee, ohne Frage nicht. Ich habe ja auch schon angesprochen gehabt, dass die drei vorne eher eng spielen, also dass es keine breite Flügelspieler sind, sondern viel ins Zentrum ziehen und dann hast du natürlich auch mehr Chancen zu schießen.
Was ja auch sehr gut passt immer, ist das Zusammenspiel zwischen Alexander-Arnold und Salah. Alexander-Arnold, der die Linie häufig lang geht und dementsprechend Salah ja überläuft. Salah geht ja häufig nach innen dann und macht die Außenbahn frei für Alexander-Arnold, ne?
Ja, genau, die verstehen sich blind und obwohl das offen bekannt ist, dass sie dieses Muster spielen, ist das extrem schwierig zu verteidigen, weil du eben immer ein Auge auf Arnold haben musst und auch auf Salah und du kannst nicht die ganze Linie verteidigen, sondern du musst immer abwarten, weil ein Arnold eben auch diese Halbraumflanken spielen kann, also es ist extrem schwer, sich darauf einzustellen. Dann gehen wir einmal auf die andere Seite, der andere Flügelspieler, den wir ausgesucht haben, ist nicht Mané, sondern Grealish.
Ja, auf jeden Fall eine interessante Wahl, denke ich mal. Wir haben uns da einfach am Ende des Tages zwischen Son, Grealish und Mané entschieden. Ich denke, Grealish ist davon die überraschendste Alternative. Aber wir müssen einfach festhalten, welchen Einfluss er auf das Aston Villa-Spiel hatte. Mittlerweile ist Aston Villa Fünfter in der Liga mit nur wenigen Punkten Rückstand auf die Spitze. Und das nach ihrem Fast-Abstieg, den ja Grealish quasi im Alleingang vermieden hat, ist er dieses Jahr auch wieder der überragende Spieler, ist Nationalspieler geworden und über links einfach eine absolute Waffe. Er kann alles spielen, er kann dribbeln, er kann schießen, er kann rennen. Was kann er nicht? Kennst du irgendwas? Sag's mir.
Nein, du sagst es. Er ist auch physisch stark, hat da nochmal zugelegt und ein extrem kompletter Spieler. Und ich glaube, es gibt kein Team in der Premier League, was so abhängig ist von einem Spieler wie Aston Villa von Grealish.
Darum ging es uns ja vor allem über seinen Einfluss auf ein Team.
Genau.
Weil ohne Grealish ist Aston Villa im Moment sich nicht vorzustellen. Und es gab ja immer wieder auch Offerten von den großen Manchester-Clubs über 80, 90 Millionen Pfund, die er und Aston Villa immer abgelehnt haben. Also seine Treue, finde ich, muss man ihm auch zugutehalten auf jeden Fall. Ne?
Ja, er steht hinter dem Verein, hinter dem Trainer und im Moment passt alles. Und hoffentlich bleibt er noch viele Jahre da.
Auf jeden Fall. Dann geht's zu unserer Nummer 9. Da mussten wir uns entscheiden zwischen Firmino, Kane und einer weiteren Person, für die wir uns dann entschieden haben. Es ist Jamie Vardy.
Ja, extrem spannender Spieler, spannende Persönlichkeit. Ich glaube, über die Geschichte müssen wir nicht mehr reden. Das haben wir schon angesprochen, dass er ja noch vor wenigen Jahren ganz tiefklassig gespielt hat und jetzt endlich den Durchbruch geschafft hat. Mourinho hat es mal so treffend zu Punkt gebracht. Es ist extrem schade, dass ihm so viele Jahre auf Top-Niveau verwehrt geblieben sind.
Ja, ist mittlerweile 33 Jahre alt, was man sich gar nicht vorstellen kann, wenn man ihn sich mal anguckt in dem Spiel. Ja. Der rennt, der fightet, der gibt keinen Ball verloren und der ist 33. War letztes Jahr ja auch Torschützenkönig in der Premier League und dieses Jahr ist er auch wieder ganz oben dabei. Natürlich, sein Einfluss für Leicester ist auch überhaupt gar nicht wertzuschätzen.
Ja, gerade nach den Abgängen von Mahrez und Kanté ist er geblieben, er hat das Zeichen gesetzt und hat sich zu Leicester bekannt und schafft es, das Topniveau zu halten, auch mit dieser neu formierten Mannschaft.
Ja, ist eine absolute Legende auch in Leicester, ja auch Meister geworden mit ihnen. Ja. Fällt ja immer wieder durch, ich sag mal, unkonventionelle Aktionen auf, über die wir jetzt am besten nicht so viele Worte verlieren.
Kein Musterprofi auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Dann gehen wir noch mal kurz unsere Elf durch zum Abschluss. Also Allison im Tor, Alexander-Arnold, Vestergaard, Van Dijk und Robertson bilden die Viererkette. Das Dreier-Mittelfeld besteht aus Ward-Prowse, De Bruyne und Fernandes. Und vorne drin spielen Salah, Vardy und Grealish. Dann haben wir uns auch noch drei Spieler auf die Bank gesetzt, die da jetzt diese Elf nicht ganz machen konnten. Welche haben wir da gewählt?
Genau, die meisten haben wir schon erwähnt. Das ist einmal Henderson, der auch mit seiner Persönlichkeit als Captain von Liverpool natürlich genannt werden muss. Dann ist es Mané, ebenfalls Liverpool-Spieler, links vorne als Alternative zu Grealish. Natürlich auch im Meisterjahr unfassbar gut gewesen. Mhm. War ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Wir haben uns eben für Grealish entschieden, weil er fürs Team so wichtig ist.
Und dann der dritte Auswechselspieler auf unserer Bank ist Heung-min Son, der ehemalige Bundesliga-Profi vom HSV. Hat hier auch eine unglaubliche Entwicklung genommen. Ist mittlerweile aus dem Spurs-Spiel gar nicht mehr wegzudenken. War ja im letzten Jahr noch nicht ganz so stark wie in diesem Jahr. In diesem Jahr hat er sein Spiel ja auch auf ein anderes Niveau gehoben, was Tore und Vorlagen angeht. Einfach eine richtig starke Waffe auf links mittlerweile. Ne?
Und ging es jetzt nur um diese Premier League-Saison bisher, wäre auf jeden Fall im Team gewesen.
Ja.
Aber man muss eben sehen, dass wir das ganze Jahr berücksichtigt haben. Und da war er mit Kane zusammen eben noch nicht so stark, wie es jetzt die letzten Wochen ist.
Bestimmt. Dann haben wir uns noch einen Spieler jeweils ausgedacht, auf den man achten sollte in der kommenden Saison. Quasi der Player to Watch. Welchen hast du da genommen?
Ja, es ging ja auch so ein bisschen um unterschätzte Spieler. Also ich glaube nicht, dass da jetzt noch die Riesenentwicklung kommt. Aber ich habe Wan-Bissaka genommen. Das wurde hier ein bisschen belächelt bei uns in der Diskussion.
Ja.
Aber ich stehe da wirklich hinter, weil er für mich defensiv als Außenverteidiger der Beste der Premier League ist. Weil egal gegen welches Team sie spielen, ist United auf rechts hinten, wenn Wan-Bissaka spielt, fast nicht zu verletzen. Weil er unfassbar stark im Zweikampf ist mit absoluter Entschlossenheit und Grätschen.
Ist ja Rechtsverteidiger. Aber was man heute ja nicht mehr unterschätzen darf bei einem Außenverteidiger, ist ja das Offensivspiel. Also ich muss sagen, da sehe ich ihn jetzt noch nicht ganz so auf Weltklasse-Niveau. Meinst du, das kommt noch oder ist es egal einfach?
Nein, da ist er auch nicht auf Weltklasse-Niveau. War ja ganz witzig. Also United hat ihn verpflichtet, um offensiv gefährlicher zu werden.
Ja,
aber genau
ja.
Das Gegenteil ist passiert. Er ist defensiv die Bank. Das, was man ihm eigentlich immer angekreidet hat. Also es ist genau andersrum als erwartet. Aber wenn er da noch ein bisschen besser wird, ist er für mich auch ein herausragender Rechtsverteidiger.
Ja, ich kann es schon nachvollziehen, muss ich sagen. Also hat gute Grätschen, ist schnell im Zweikampf, wahnsinnig schwer zu überspielen, hat auch ein gutes Auge und einen guten Aufbau. Ja, wie gesagt, offensiv muss er sich noch ein bisschen entwickeln. Kommt ja vielleicht noch. Bei meinem Spieler, der hat sich offensiv entwickelt auf jeden Fall.
Ja.
Es ist Dominic Calvert-Lewin vom FC Everton. Ein Spieler, der das Everton-Spiel auf ein neues Niveau gehoben hat, bin ich ganz ehrlich. Vor 2 Jahren kannten ihn die wenigsten. Hat dann im letzten Jahr die Chance bekommen auf die Startplatzgarantie quasi in der Sturmspitze und hat sie genutzt, hat in der letzten Saison noch nicht ganz so viele Tore gemacht, aber einige. Und in diesem Jahr ist er einfach durchgebrochen, ist aus dem Everton-Spiel eigentlich überhaupt gar nicht mehr wegzudenken und hat in dieser Saison auch schon wieder 11 Tore geschossen, ist da momentan auf dem 2. Rang der Torschützenliste. Wie siehst du seine Entwicklung?
Ja, er ist ein extrem wichtiger Spieler für Everton, vorne drin, macht die Tore. Für mich ist Everton insgesamt schwierig einzuschätzen, weil sie nach dieser unfassbar furiosen Anfangsphase, wo alles gepasst hat mit James Rodriguez, wo Calvert-Lewin gefühlt jedes Spiel mindestens doppelt getroffen hat, ist es danach ja so ein bisschen abgeflacht. Und ich finde auch seitdem ist Calvert-Lewin ein bisschen vom Radar verschwunden.
Also für mich müsste Calvert-Lewin ja mindestens in 2 Jahren, vielleicht sogar schon im nächsten Jahr, bei einem großen Club spielen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Liverpool sich mal nach einem Mittelstürmer umschauen wird, weil Firmino wird ja auch nicht jünger und nicht besser, denke ich mal. Und ich denke, wenn man dieses Spiel noch weiter durchziehen will mit den starken Außen, die den Mittelstürmer füttern könnten, wäre Calvert-Lewin da der beste Zielspieler auf der Insel für mich.
Ja, vor allem auch kopfballstark. Also dann hätten diese Halbraumflanken vielleicht auch bei hohen Halbraumflanken eine hohe Effektivität, weil so ein Spieler natürlich nochmal eine neue Variante reinbringt. Und ich finde auch, er wird gut zu Liverpool passen.
Auf jeden Fall. Das soll es dann auch gewesen sein mit unserem Rückblick auf das Jahr 2020 in der Premier League. Ich denke, vielleicht haben manche von euch andere Ideen gehabt als wir. Aber deswegen sind wir alle Fußballfans, weil alle ihre eigenen Ansichten haben. Das war heute eine besondere Folge, weil ja auch einfach nicht so viel zu besprechen war zu dem Spieltag. Haben wir das kurz eingeschoben. Ab dem nächsten Spieltag kommt dann wieder ja, mehr Gerede über das Spieltagsgeschehen, denke ich mal. Ne?
Genau, dann werden wir wieder mehr über die Taktik und über einzelne Spiele sprechen, die wir uns genauer aussuchen. Aber ich denke, heute hat es gut gepasst, dass wir das Team des Jahres besprochen haben.
Auf jeden Fall, wenn ihr noch Meinungen habt, die ihr mit uns teilen wollt, dann schreibt sie uns doch einfach da, wo ihr uns hört, in die Kommentare. Wir würden uns sehr freuen. Ansonsten bedanken wir uns für euer Zuhören.
Genau, und wünschen euch einen guten Rutsch und frohes Neues.
Ciao, Leute.
den Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.